Hallo und herzlich willkommen zu Mehr als du denkst, dem Podcast der Mediothek. Heute sind für euch am Mikro
Lotta
und Jule. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und verraten euch auch gleich unser heutiges Thema, oder? Möchtest du das übernehmen?
Ja, wir machen so einen kleinen Psychologie-Ausflug. Wir haben ja auch in der Mediothek natürlich einiges an Literatur zur Psychologie, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ein sehr, sehr großes Thema. Und ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Jule, wir haben noch keinen Podcast zusammen aufgenommen und wir kennen uns auch noch gar nicht so gut. Ich bin ja noch ganz neu in der Mediothek.
Ja, und bisher hatten wir eigentlich noch nicht viel Kontakt zueinander.
Noch nicht viel Kontakt, das ist jetzt das erste Mal. Das heißt, ja. Psychologie, perfektes Thema, da lernt man sich kennen, oder?
Das stimmt. Da
lernt man sich richtig gut kennen. Ja, und in der Psychologie macht man ja natürlich gerne auch mal einen Persönlichkeitstest.
Ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich sagen.
Jule, sollen wir mal einen kleinen Persönlichkeitstest mit dir machen?
Super gerne.
Ja, okay.
Ich stelle mich für euch zur Verfügung.
Ich stelle dir einfach mal ein paar Fragen und dann kriegst du von mir eine natürlich sehr gute Aussage über deine Persönlichkeit.
Okay.
Genau, und zwar sag mir doch einmal dein Lieblingstier?
Eichhörnchen.
Eichhörnchen. Sehr interessant. Was ist denn dein Lieblingsessen?
Oh, ganz schwierig. Ich würde tatsächlich sagen, so klassische deutsche Hausmannskost. Also sowas wie Kassler mit Sauerkraut und Kartoffelpüree.
Kassler mit Sauerkraut und Kartoffelbrei. Lieblingsfarbe?
Grün.
Wundervoll. Lieblingsjahreszeit?
Frühling.
Frühling. Dann sind jetzt waren die letzten Tage für dich wahrscheinlich wunderschön.
Ja, wobei der Sommer jetzt auch schon überraschend früh kam. Also ganz normal fühlte sich das jetzt nicht an, aber natürlich hat man sich jetzt über die erste Sonne erstmal gefreut.
Auf jeden Fall. Und natürlich ganz wichtig, was ist dein Sternzeichen?
Zwilling.
Zwilling.
Also ich bin sehr gespannt, wie du diese verschiedenen Aspekte jetzt zueinander in Kontext stellst und darüber was herausfinden möchtest.
Okay, Jule, bist du bereit?
Mhm.
Jule ist wahrscheinlich eine lebhafte und vielseitige Persönlichkeit, die gerne neue Dinge ausprobiert und neugierig auf die Welt ist. Mit einer Vorliebe für Eichhörnchen zeigt sie eine spielerische Seite, die sich auch in ihrem Interesse für den Frühling widerspiegelt, wenn alles wieder zum Leben erwacht. Die Vorliebe für Kassler mit Sauerkraut und Kartoffelbrei deutet auf eine gewisse Traditionstreue hin, aber auch auf eine Vorliebe für herzhafte und bodenständige Gerichte. Die Farbe Grün weist auf eine naturnahe und beruhigende Persönlichkeit hin, die die Schönheit der Natur schätzt. Als Zwilling ist sie auch kommunikativ, anpassungsfähig und gesellig, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern und Erfahrungen.
Klingt sehr schön.
Würdest du sagen, dass das passt?
Doch, würde ich schon zustimmen,
ja.
Ja?
Dann ist etwas, was passiert, was in der Psychologie sehr verbreitet ist. Und zwar warst du gerade ein Opfer, sage ich jetzt mal, des Bannrum-Effekts. Das ist ein Effekt, der auch sehr gerne bei so Horoskopen oder halt so Persönlichkeitstests genutzt wird. Und das ist quasi eine sogenannte kognitive Verzerrung. Mhm. Das heißt, ein Denkfehler eigentlich. Und zwar, wenn uns jemand so allgemeingültige Aussagen präsentiert über uns selber, die auch eher positiv formuliert sind, dann sind wir mehr gewillt, das zu glauben.
Mhm.
Da können wir uns natürlich fragen, wenn man nicht auf diesen Effekt reinfallen möchte, kann man sich natürlich fragen, okay, ist das sehr allgemein gehalten? Ist das wirklich sehr speziell? Könnte das auch auf andere zutreffen? Ist die Wortwahl vage? Weil wenn man natürlich hört, verspielt, so ja, das trifft wahrscheinlich auf die meisten jungen Leute zu.
Mhm.
Ne? Genau, und das ist quasi eine tiefere Einführung in das Thema, das ich heute mitgebracht habe, und zwar kognitive Verzerrungen. Also auf Englisch heißt das Mind Traps, das hört sich irgendwie ein bisschen schmissiger an. Genau, und das sind unbewusste Fehler in unserer Wahrnehmung und die passieren allen Menschen. Also auch dieser Barnum-Effekt, ich muss jetzt nochmal nachgucken, wie der wirklich heißt, sonst mache ich mich jetzt hier zum Affen.
Wir sind gut vorbereitet.
Genau.
Also möchtest du denn damit sagen, dass dieser Test einfach gar keine Aussagekraft hat? Also nehmen die einfach die Antworten, die ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel Eichhörnchen, und egal was man antwortet, die Antworten, die dahinter stehen, sind immer gleich und die beziehen einfach das Eichhörnchen dann als Beispiel mit ein, sodass ich mich angesprochen fühle.
Genau, also es heißt übrigens Barnum-Effekt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Sorry, das ist, wenn man Sachen immer nur liest und nicht ausspricht, Barnum-Effekt. Ich habe einfach das, was du gesagt hast, ChatGPT gegeben und habe gesagt, ChatGPT, mach mir mal eine Persönlichkeitsbeschreibung.
Okay.
ChatGPT ist eine AI, die eigentlich eine dumme Maschine ist, die aber gut irgendwie das Internet durchforsten kann. Also die hat ein gutes Gedächtnis, aber kann nicht gut Zusammenhänge eigentlich herstellen. Genau, und die hat dann einfach wahrscheinlich in ihrer Datenbank nachgeguckt, was ist denn dabei Eichhörnchen?
Okay.
Genau, und ja, also es geht einfach darum, dass halt bei diesen kognitiven Verzerrungen oder Mindtraps, dass das aber total normal ist, dass unser Gehirn das macht. Denn unser Gehirn ist auf Energiesparen ausgelegt. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist immer in Muster oder in Schemen. Und damit wir nicht so viel nachdenken müssen, hat sich unser Gehirn evolutionär angewöhnt, einfach schnelle Schlüsse ziehen zu können. Das gibt uns einen großen evolutionären Vorteil, weil wir müssen nicht lange nachdenken, um trotzdem auch gute intellektuelle Leistungen vollbringen zu können. Aber natürlich werden wir da auch manchmal hinters Licht geführt. Also ganz, also was du wahrscheinlich kennst, sind optische Täuschungen. Na, also dass irgendwie zum Beispiel man Farben anders sieht, auch wenn man weiß, dass sie eigentlich anders sind. Also vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber
24.
Ob du das mitbekommen hast mit diesem Kleid, das
ja,
entweder
das blau oder schwarz,
blau und
oder
schwarz blau oder weiß. Oder genau, gold und weiß war.
Kursierte so durchs Internet.
Genau, und das ist auch quasi unser Gehirn, das einfach ein Muster erkennt und dann das einfach so wahrnimmt.
Das heißt, ich nehme einfach gerne Informationen so an, dass sie, also wie sie stimmig klingen, und dann denke ich da nicht nochmal drüber nach.
Genau, du denkst dir, ach ja, naturverbunden, ja, das
macht Sinn.
Das ergibt Sinn und ach toll, jetzt einfach mit so viel wenigen Informationen hat man schon so ein Persönlichkeitsbild von mir. Und erstmal ist das nicht schlimm, aber natürlich, wenn selbsternannte Life-Coaches, Horoskope und so weiter dir natürlich vorgaukeln, dir ein Bild von dir selbst zu verschaffen und dir dann auch irgendwie, ja, so ein bisschen falsch prophetenmäßig dir da Hilfe anbieten wollen, dann kann das natürlich gefährlich werden. Was nicht heißt, dass nicht auch ein guter fundierter Persönlichkeitstest was auch über dich aussagen kann, aber trotzdem muss man halt vorsichtig sein und sich fragen, okay, treffen jetzt diese Aussagen wirklich auf mich zu oder sind die sehr allgemein? Könnte das auch auf meinen Bruder, meine beste Freundin, auf meinen Lehrer, also auf wen trifft das denn nicht zu? Genau, das ist der Barnum-Effekt, der übrigens nach einem Zirkusdirektor benannt wurde, der mal so ein Kuriositätenkabinett hatte Anfang des 20. Jahrhunderts, wo für jeden was dabei war. Und deswegen wurde dieser Effekt danach benannt.
Okay, also ich frage mich jetzt schon, was die Horoskopmenschen mir dann damit verkaufen möchten. Und ja, schade, dass wir euch jetzt keinen Test an die Hand geben können. Ich wollte schon fragen, ja, was ist das für ein Test? Dann könnt ihr den ja zu Hause auch mal machen. Aber es ist leider nur eine nicht repräsentative Frage an ChatGPT.
Es war einfach nur also, ChatGPT. Also wenn ihr euch wirklich gut kennenlernen wollt, dann fragt einfach mal ChatGPT. Sagt mal ChatGPT, hey, sag mir mal was über mich. Hier ist mein Lieblingsessen, mein Lieblingstier und meine Lieblingsfarbe und mein Sternzeichen. Sag mir mal, wer ich bin. Weil ich glaube, ChatGPT kennt Menschen, hat einfach eine gute Menschenkenntnis, glaube ich, ja. Genau. Ja, aber es passiert einfach. Und es gibt ein paar sehr bekannte kognitive Verzerrungen, die du bestimmt auch kennst. Insgesamt gibt es, also ich habe mal so nachgeguckt, da gibt es unterschiedliche Zahlen, je nachdem auch, wie gut die untersucht sind. Aber so um die 50 gibt es. Und ein anderer Klassiker ist der Anker-Effekt. Kennst du den?
Nein, sag mir gar nichts.
Okay, dann mache ich jetzt noch mal einen kleinen Test. Du kannst ja nichts falsch machen. Weißt du, wie alt Gandhi war, als er gestorben ist? Rate einfach mal.
Also ich würde sagen, vielleicht so 73.
73, mhm. Okay. Jetzt habe ich eben die Zahl 50 erwähnt. Mhm. Und laut der Psychologie war nun die 50 dein Anker, an dem du dich orientiert hast. Mhm. Das heißt, das war für dich so ein Messwert, unbewusst. Er war übrigens 79, du bist also gar nicht so weit entfernt. Genau, und es geht eigentlich darum, dass wenn wir eine Zahl hören oder sehen, auch wenn die total willkürlich ist und überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir da gerade zum Beispiel schätzen sollen oder womit wir uns beschäftigen, dann wirkt diese Zahl wie quasi so dieser Anker, diese Messlatte. Und das macht es einerseits leichter für uns, was einzuschätzen. Also wenn wir wissen, wie der durchschnittliche Mietspiegel in Krefeld ist und wir nach einer Wohnung suchen, dann ist das natürlich gut, wenn wir da irgendwie einen Anker haben, worauf wir uns orientieren können. Mhm. Aber führt halt auch zu Fehlannahmen. Und das ist der Effekt, der am allermeisten natürlich wo eingesetzt wird.
Im Marketing.
Im Marketing, mhm. In der Werbung. Wenn da steht, Ausverkauf bis zu 70% reduziert und eine fette 70% reduziert, dann ist das quasi der Anker und wir gehen ins Geschäft rein oder gucken auf die Webseite, wer geht heute noch im Geschäft? und denken die ganze Zeit an diese 70, auch wenn das meiste nur vielleicht 20% reduziert ist, aber diese 70 fungiert dann weiter als Anker. Mhm. Und auch zum Beispiel bei Spendensammlungen kennst du bestimmt auch, nur 10 Euro helfen. Mhm. Ne? Und man hat auch quasi herausgefunden, dass wenn dann eine Wohltätigkeitsorganisation dann zum Beispiel schreibt oder sagt, nur 50 Euro helfen, dass Leute dann mehr spenden, weil die 50 als Anker da war und nicht die 10. Mhm. Und dann haben sich die Menschen mehr an der 50 orientiert und dann insgesamt mehr gegeben, als wenn man sagt, nur 10 Euro helfen. Also wenn ihr mal Spenden sammeln wollt, dann nehmt den höheren, dennoch realistischen Betrag, wenn ihr da mehr einnehmen wollt.
Okay, also es ist jetzt nicht mal, dass ich dann von dem nur irritiert werde, sondern wirklich einfach die Zahl, dass ich dann denke, okay, das ist ja
genau
verrückt.
Genau, weil dein Gehirn sich denkt, aha, okay, 50. Mhm. Diese Zahl kenne ich jetzt schon. Daran messe ich jetzt, wie viel ich geben soll. Mhm. Es gibt da auch ganz viele andere Tests, die man dazu machen kann oder ganz viele andere Studien, wie man den Anker-Effekt überprüft hat. Der ist eigentlich recht gut nachgewiesen. Und das ist was wirklich einfach bei allen Menschen so ist. Das hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun oder mit Erfahrung. Diese kognitiven Verzerrungen oder diese Denkfehler oder diese Mindtraps, wie auch immer wir es jetzt nennen möchten, die passieren allen.
Also brauche ich jetzt nicht irgendeinen Trick, um mich davor zu schützen.
Du musst nicht durch die Welt gehen und dir denken, oh mein Gott,
ich werde von irgendwelchen Verzerrungen hier verarscht.
Genau, aber ich glaube, es ist schon ganz gut, das zu kennen, mhm, und sich dessen bewusst zu sein. Mhm. Und dann kann man natürlich auch ein bisschen mehr mit offenen Augen, sage ich jetzt mal, durchs Leben gehen. Mhm. Genau. Kennst du noch irgendwelche von diesen Verzerrungen?
Keine Ahnung. Also ich hatte wirklich vorher keine Ahnung von dem Thema und auch jetzt finde ich, ist es sehr unterschiedlich von den Kategorien her. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sich auf ein sehr breites Spektrum noch ausstreckt. Hast du noch einen weiteren Test?
Ich hätte noch ein paar.
Okay.
Okay, also stell dir vor, du triffst eine Person, die, sagen wir mal, einen Mann, so Mitte 30, mit Anzug und gut frisiert, ne, und clean shaven, ne, sieht super aus. Und der möchte dir was erzählen. Und würdest du den eher als kompetent oder eher als nicht kompetent einschätzen?
Ich schätze, man schließt direkt vom Äußeren darauf, dass er eher kompetent sein müsste.
Genau.
Auch wenn es dann wahrscheinlich nicht so sein muss.
Genau, das ist der sogenannte Halo-Effekt. Mhm. Halo heißt Heiligenschein. Mhm. Und das ist oft nicht nur vom Äußeren, sondern auch, wenn wir Menschen gute Eigenschaften auch zuordnen, dann sehen wir die generell in einem sehr, sehr guten Licht. Mhm. Das passiert uns auch sehr häufig bei Prominenten zum Beispiel, dass wir, wenn wir irgendwie einen Lieblingsstar haben, weil der oder die so gute Eigenschaften hat, wie zum Beispiel engagiert sich irgendwie humanitär oder ist sehr witzig, dann schreiben wir dem direkt auch andere gute Eigenschaften zu. Mhm. Und dann sind wir manchmal sehr, sehr enttäuscht, wenn wir herausfinden, dass auch Stars schlechte Menschen sein können, mhm, oder halt nicht perfekt sind. Mhm. Ja, aber das führt auch dazu zum Beispiel, dass wenn jemand gut gekleidet ist, wir dem direkt mehr Kompetenz zusprechen. Das ist der Halo-Effekt. Ist dir das auch schon mal passiert? Kennst du das?
Also ich erinnere mich jetzt gerade daran, dass ich mal gehört habe, dass man meistens, wenn man Menschen begegnet, Menschen, die einem ähnlich sind, schneller vertraut, mhm, weil man sich darin wiedererkennt und dass das natürlich auch super gefährlich sein kann, weil auch Menschen, die so ähnlich aussehen wie man selber, vielleicht irgendwelche Verbrecher sein könnten oder so, dass man sich davon nicht täuschen lassen darf.
Und auch umgekehrt, das ist übrigens, das spielt auch zusammen mit dem sogenannten Mere-Exposure-Effekt. Das heißt, wenn wir, je häufiger wir Dingen ausgesetzt sind, desto normaler finden wir die. Also, mhm, auch unser Schönheitsideal ist zum Beispiel daran, orientiert sich daran, was wir viel sehen. Mhm. Weswegen zum Beispiel in den Medien werden vor allem weiße, schlanke Menschen dargestellt, trainierte Menschen. Und das sehen wir so viel und, mhm, wird auch so oft mit positiven Attributen versetzt, dass wir sagen, das ist jetzt schön.
Das ist ja auch ganz gefährlich dann jetzt für die ganzen jungen Leute, wenn man sich bei Instagram so eine Bubble aufgebaut hat und das eben überhaupt keine Vielseitigkeit mehr hat.
Genau. Genau, also das heißt, wenn wir uns an Dinge gewöhnen wollen, also vielleicht auch, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie wo aufgewachsen, wo irgendwie nur weiße Menschen gelebt haben, wo nur irgendwie heterosexuelle, cisgendered Menschen gelebt haben und ich habe irgendwie Berührungsängste gegenüber Menschen mit anderen Hautfarben, mit anderen, mit anderen Gender-Identitäten. Mhm. Schau dir einfach mehr an. Damit dein Gehirn sich gewöhnt, mhm, und dann wirst du feststellen, das ist eine kognitive Verzerrung. Mhm. Das ist nicht so. Du musst nicht Angst haben vor diesen Menschen. Diese Menschen sind auch nicht hässlich. Es ist einfach nur, dein Gehirn ist quasi daran gewöhnt, eine bestimmte Sache schön und normal zu finden.
Aber glaubst du, es ist wirklich reine Gewöhnungssache oder muss ich schon von der Persönlichkeit her eine gewisse Offenheit mitbringen dafür?
Ich glaube, man braucht auch eine gewisse Offenheit, um alleine zu sagen, okay,
ich möchte meine
Vorurteile, okay, überwinden und deswegen, mhm, setze ich mich jetzt mehr andersartigen, in, mhm, Anführungszeichen, ich mache hier Luftanführungszeichen, andersartigen Menschen aus, mhm, damit ich mich gewöhne.
Ja, also es ist gut, wenn man einfach seinen Horizont erweitern möchte.
Auf jeden Fall, das ist immer gut und damit ist man auch nicht mehr so anfällig für diese kognitiven Verzerrungen. Mhm. Wenn man einfach offen bleibt und sich auch einfach bewusst macht, mein Gehirn möchte schnelle Schlüsse ziehen, mhm, um Energie zu sparen. Das ist normal. Aber trotzdem kann ich auch, also mein Bewusstsein kann ja auch quasi diesem Part meines Gehirns sagen, Moment mal, wir gucken da jetzt noch mal näher rein. Ist das vielleicht der Halo-Effekt? Ist das vielleicht der Mere-Exposure-Effekt? Oder was passiert hier eigentlich?
Also ich hoffe, ich gehe heute nicht hier raus und denke, entweder ich kann meinem Gehirn gar nicht mehr vertrauen oder ich denke, oh Gott, ich muss alles dreimal durchdenken, bevor ich wirklich weiß, dass es so sein kann.
Ja, willkommen beim Overthinking.
Ja, deswegen dachte ich mir schon, Psychologie, gefährliches Thema, wenn man sowieso schon super viel über Dinge nachdenkt. Aber ist auch einfach spannend.
Es ist spannend, genau. Also manchmal kann man sich natürlich auch sagen, okay, tappe ich jetzt von der einen Mindtrap in die nächste? Mhm. Zum Beispiel, du hast dir heute die Haare nicht gut gemacht und das fällt natürlich allen auf. Mhm. Kommst zur Arbeit und du weißt, alle denken, boah, was ist mit der Jule los? Hat die heute nicht in den Spiegel geguckt? Was ist los? Kennst du das Gefühl? Mhm. Ich kenne das auch sehr gut. Und dann fühle ich mich richtig, richtig unwohl. Und das ist der Spotlight-Effekt.
Und der sagt was genau aus?
Der sagt aus, dass wir denken, also dass wir davon ausgehen, dass Menschen uns sehr viel mehr Beachtung schenken, mhm, als die tatsächlich tun. Denn eigentlich fallen wir fast überhaupt nicht auf.
Also heißt das nicht, dass die Leute einfach nur jeden Tag denken, ach, die sieht ja immer so aus und merken den Unterschied nicht?
Die werden das wahrscheinlich noch nicht mal merken. Mhm. Also man hat mal einen Versuch gemacht, wo man Leuten sehr auffällige, hässliche T-Shirts angezogen hat. Ich glaube, mhm, eins war irgendwie so ein Barry Manilow T-Shirt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, oder so ein Sänger und so. Und das war halt den Leuten total unangenehm. Und die Aussage über sich selbst oder was sie erwarteten, war halt, alle werden auf jeden Fall sagen, oh mein Gott, was hatte der für ein peinliches T-Shirt an? Aber tatsächlich war es nur ein Viertel der Leute, die irgendwie dieses T-Shirt überhaupt wahrgenommen haben. Mhm. Weil wir, ne, andere Menschen haben ja auch Gehirne, die schnell sein wollen, die effektiv sein wollen. Das heißt, die gucken nicht an, sagen, ah ja, ist Jule, und Haare nehmen die gar nicht mehr wahr, weil, mhm, ja, ist Jule, alles klar, ich muss weiter. Menschen sind sehr viel in ihren eigenen Wirklichkeiten, in ihren eigenen Wahrnehmungen drin. Und ich finde das sehr befreiend, dann zu denken, ich spiele da gar nicht so eine große Rolle. Mhm. Und ich kann auch mal die Haare doof haben oder mal irgendwie ein komisches T-Shirt anhaben oder so. Und eigentlich fällt das den meisten gar nicht auf. Und wenn es ihnen auffällt, heißt es ja noch nicht mal, dass die das dann irgendwie beurteilen oder so, sondern die denken sich nur so, oh, hat so die Haare wuschelig gehabt. Okay, weiter.
Aber glaubst du, dass die meisten Menschen von sich sagen würden, dass sie nicht so aufmerksam sind? Weil ich zum Beispiel würde schon denken, dass mir sowas auffallen würde. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass mein Gehirn langsam funktioniert?
Vielleicht ist das auch, ich würde mich eigentlich auch als der aufmerksamen Menschen bezeichnen, mhm, aber total häufig, wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund durch die Straßen gehe und der irgendwie sagt so, boah, guck dir mal den an, bin ich manchmal so, was, wer, wen, wo? Mhm. Und es ist ja schon auch überlebenswichtig, dass wir nicht alles wahrnehmen und nicht, mhm, alles verarbeiten und nicht alles irgendwo abspeichern müssen, weil sonst wären wir ja komplett überfordert. Deswegen, ja, vielleicht sind wir aufmerksam. Aber ich glaube, sich beizubringen, okay, muss ich das jetzt beurteilen? Ich glaube, das ist eine ganz gute Übung, mhm, um auch diesen Spotlight-Effekt loszuwerden. Weil wenn du feststellst, ich muss das nicht beurteilen, werden es wahrscheinlich andere auch nicht machen. Mhm.
Wahrscheinlich ist es ja auch ein bisschen tagesform- und situationsabhängig, ob man jetzt heute vielleicht eher so ein bisschen in sich gekehrt ist und gar nicht so Augen für irgendwas anderes hat oder ob man sich schnell von allem ablenken lässt oder nicht.
Genau.
Ich habe nur mal, das war so ein Minimalismusbuch oder so, das ich gelesen habe, und da war auch so ein Selbstversuch zum Thema Kleidung, und sie hat einfach gesagt, sie hat irgendwie ein halbes Jahr lang jeden Tag das gleiche Kleid angezogen und das aber immer unterschiedlich kombiniert, und das ist niemandem aufgefallen. Das fand ich auch super spannend. Das hätte ich total gerne mal selber getestet, aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also,
das muss man ja zwischendurch waschen.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch komisch. Vielleicht hatte sie das gleiche Kleid ja dreimal oder so.
Ja, aber es ist tatsächlich, die allermeisten Menschen schenken einfach auch unserem Äußeren keine große Beachtung. Mhm. Vor allem nicht fremde Menschen. Und selbst wenn, ist doch egal, was fremde Menschen denken, oder? Mhm. Ja.
Also, wenn ihr demnächst in die Mediothek kommt und ihr uns seht, dann wisst ihr, wir haben uns heute gar keine Gedanken über unser Äußeres gemacht.
Und wir machen uns auch keine Gedanken über euer Äußeres. Genau. Come as you are. Genau. Ja. Ich habe noch ein bisschen weiter recherchiert und habe so ein paar sehr überraschende Dinge gefunden, ein paar, mhm, überraschende Mindtraps. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, was du denkst, was dieser Effekt beschreibt, mhm, welche Art von kognitiver Verzerrung. Jule, was meinst du, ist der IKEA-Effekt?
Boah, IKEA, da fallen einem direkt 1000 Assoziationen ein, muss ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas damit zu tun hat, wie man durch das Geschäft geleitet wird oder so.
Okay.
Also, dass man sagt ja meistens, fährt man zu IKEA und kauft zum Beispiel Teelichter. Und das ist ja meistens das, was am Ende platziert wird. Und ja, man packt sich ja nicht mal eben so einen Schrank ein. Aber wenn man dann am Ende angekommen ist und sich denkt, ich habe jetzt noch nicht so viel Erfolg bei diesem Einkauf gehabt, dann denkt man sich, ja komm, dann kann ich hier jetzt nochmal zuschlagen. Vielleicht so in die Richtung?
Interessant. Ist bestimmt auch ein Effekt, der, okay. der wir folgen den Pfeilen und wir sehen so viel Kram. Das ist auf jeden Fall auch einer. Aber der IKEA-Effekt beschreibt tatsächlich etwas anderes. Und zwar, dass wir Dingen mehr Wertigkeit zuordnen, wenn wir sie selber zusammengebaut haben oder wenn wir sie selber gemacht haben. Und dass quasi IKEAs Erfolg auch darauf beruht, dass Leute sich die Möbel selbst zusammenbauen müssen.
Wenn man drüber nachdenkt, das ist eigentlich auch verrückt, aber es ist so normal, wenn man Möbel braucht, ja, erstmal IKEA.
Erstmal IKEA, kennt man auch, Mere Exposure.
Und zu Hause ärgert man sich dann.
Ja, aber dieses Billigregal ist pottenhässlich, aber ich habe es zusammengebaut. Das ist mein Regal. Ja, genau. Lustig. Und das ist ganz lustig, weil in den, ich glaube, so in den 60er Jahren, als man angefangen hat, so Fertigbackmischungen und Fertigkuchen zu verkaufen, waren die erstmal total der Ladenhüter, weil damals noch die guten Hausfrauen sich dachten, ein selbstgemachter Kuchen ist ja viel besser. Und erst als man angefangen hat, quasi die Mischung zu verkaufen und noch, du musst noch Eier und Milch oder was weiß ich was hinzufügen, dann hat sich das total gut verkauft, weil dann dieses Gefühl von, ich habe das selber gemacht, quasi da ist und damit das als wertvoller betrachtet wird.
Weiß ich jetzt nicht, ob ich dem zustimmen würde. Also ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt bei Oma so einen Kuchen esse, der wirklich von Hand selbst gemacht ist und eventuell sogar noch aus eigenen Äpfeln oder so. Oder dann eine Backmischung, aber Hauptsache Kuchen. Im Zweifel greife ich dann auch eventuell zur Backmischung, wenn die Zeit nicht reicht. Also. Aber was ich noch fragen wollte, du weißt nicht zufällig, ob IKEA den Laden aufgebaut hat und sich vorher diese Masche überlegt hat oder ob Psychologen das hinterher festgestellt haben, dass es deswegen funktioniert hat.
Das wäre ganz interessant, ob die das quasi absichtlich gemacht haben. Wir verkaufen jetzt Möbel, die noch selber zusammengebaut werden müssen, damit Leute das besser finden. Mhm. Oder wir verkaufen Möbel, die selber zusammengebaut werden müssen, um Geld zu sparen und stellen dann fest, und das finden Leute auch noch viel cooler, als sich ein fertiges Möbelstück zu kaufen. Mhm. Weiß ich nicht, müsste ich recherchieren. Mache ich wann anders. Okay. Oder wenn es jemand da draußen weiß, schreibt uns eine Mail.
Das wäre cool, wir würden uns freuen.
Genau, dann gibt es noch den Rhyme-as-Reason-Effekt. Also quasi der Rhyme-ist-Sinn-Effekt.
Also ich könnte mir vorstellen, egal was man sagt, wenn irgendwie ein Reim drin ist, dann freut man sich auch immer selber, dass man so eine schöne Wortkreation gerade zufällig hinbekommen hat. Aber was das jetzt für einen psychologischen Effekt haben soll, weiß ich nicht. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass mir aus der Werbung vielleicht irgendwelche Sprüche einfallen, die sich immer reimen. Vielleicht liege ich auch ganz falsch.
Ja, also dieser Effekt besagt, dass wir Dingen, die sich reimen, mehr Glauben schenken. Dass wir denken, wenn das sich reimt, dann stimmt das.
Dann macht das Sinn.
Kindermund tut Wahrheit kund. Also so diese ganzen Sprichwörter. Mhm. Oder ein ganz, ganz bekanntes Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, das war in den 90ern, der O.J. Simpson-Prozess. Sagt dir das was?
Leider nicht.
O.J. Simpson war ein amerikanischer Schauspieler, der angeklagt wurde und beschuldigt wurde, seine Frau umgebracht zu haben. Und das war riesig in den Medien. Ich gehe da jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe, aber die Beweislage war eigentlich sehr, also es wies eigentlich fast alles darauf hin, dass er schuldig ist. Er hatte einen sehr talentierten Anwalt und ein sehr prominenter Moment in diesem Prozess war, wie sein Anwalt vor dieser geschworenen Jury stand und einen Handschuh hatte, der bei der Tat benutzt wurde und O.J. Simpson gebeten hat, diesen Handschuh anzuziehen. Mhm. Und O.J. Simpson hat natürlich sehr umständlich versucht, diesen Handschuh anzuziehen, hat seine Hand natürlich extra breit gemacht und so. Also war sehr kontrovers diskutiert. Und danach hat dieser Anwalt gesagt, if the glove doesn't fit, you must acquit. Und hat das immer wieder wiederholt. If the glove doesn't fit, you must acquit. Wenn der Handschuh nicht passt, dann musst du aufhören. Also der Handschuh passt nicht. Und das quasi dieser Effekt besagt dann quasi, weil dieser Reim sich so in den Gedächtnis auch der Jury eingebrannt hat, war das mit so das schlagende Argument, weswegen O.J. Simpson dann freigesprochen wurde, was damals ein riesiger Skandal war.
Gruselig.
Genau.
Das heißt, also, alle Juristen müssen eigentlich nur gut im Reimen sein.
Ja, also Juristen und Poeten sollten sich vielleicht mal zusammentun und einfach jedes Plädoyer mit einem richtig guten Reim beenden. Mhm. Also dann muss man mal irgendwie so ein paar talentierte Rapper und Rapperinnen einladen, die dann Fall nochmal einen Reim zusammenfassen. Aber reimende Sachen merken wir uns natürlich auch einfach besser. Mhm. Das ist natürlich auch eine gute Eselsbrücke für unser sehr effizienzorientiertes Gehirn.
Ich finde es super lustig, weil tatsächlich haben wir vor kurzem, also immer wenn wir im Urlaub sind, schreiben wir schon noch relativ häufig Postkarten. Und in den letzten zwei Urlauben haben wir tatsächlich uns so zusammengesetzt und irgendwie versucht, auf die wildeste Art und Weise ein Gedicht zu kreieren. Und wahrscheinlich ist es eine große Katastrophe und es ist noch nicht mal besonders viel Inhalt da drin. Die Frage, wie viel Inhalt sonst in der Postkarte steckt, aber ich glaube, dass die Leute jedes Mal begeistert sind, einfach nur, weil man so ein paar nette Wörter findet, die dann den gleichen Klang haben.
Ja, klar.
Die letzten sind leider noch nicht angekommen. Ich hoffe, sie kommen an, bevor die Podcast-Folge rauskommt. Das wäre schade.
Sonst wäre das voll der Spoiler. Ja.
Aber Tipp für euch, darüber freuen die Leute sich.
Ja, genau. Also, wenn ihr jemanden überzeugen wollt, reimt, aber auch, wenn ihr jemandem einfach nur eine Freude machen wollt, dann reimt auch. Ja, möchtest du noch einen Effekt hören?
Einen schaffe ich noch, hoffe ich.
Jule, du bist ein paar Jahre jünger als ich. Vielleicht hast du diese Sendung nie gesehen. Kennst du How I Met Your Mother?
Ich kenne sie, aber ich habe sie nicht gesehen.
Okay, dann für die älteren Semester. So alt bin ich auch nicht. Aber gut, also das heißt für die Millennials, die jetzt zuhören und How I Met Your Mother geguckt haben, in den frühen 2000ern, denen wird vielleicht der Cheerleader-Effekt etwas sagen. Und zwar hat ein Charakter dieser Serie, Barney Stinson, der so ein Frauenheld war, hat irgendwann mal quasi eine Theorie aufgestellt, dass wenn mehrere Frauen zusammen sind in größeren Gruppen, dass die dann besser aussehen, als wenn man sie einzeln sieht. Super sexistisch, darüber müssen wir jetzt nicht streiten, aber den hat er quasi als Cheerleader-Effekt bezeichnet. Also dieses Phänomen, dass wenn halt junge Frauen oder Frauen generell in Gruppen sind, dass die dann irgendwie besser aussehen, dass man dann denkt, die wären hübscher, als wenn man sie einzeln betrachtet. Und dann hat sich tatsächlich ein Psychologe gedacht, das möchte ich jetzt mal überprüfen. Und hat dann auch ein paar Versuche gemacht, auch mit Männergruppen, mit Frauengruppen. Immerhin. Dankeschön. Und hat dann tatsächlich nachweisen können, dass wenn Menschen in Gruppen wahrgenommen werden oder Gesichter in Gruppen gesehen werden, dass man insgesamt die Gesichter als besser aussehend bewertet, als wenn man sie einzeln sieht.
Vielleicht einfach nur, weil man nur so einen schnellen Blick über die ganze Gruppe wirft und dann nur die guten Sachen hängen bleiben.
Vielleicht. Ich frage mich auch, wie häufig passiert das wirklich? Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber wenn ich mir eine Gruppe von Leuten angucke, ist nicht mein erster Gedanke, wie bewerte ich das Aussehen? Finde ich die jetzt gut aussehen? Finde ich die jetzt nicht gut aussehen? Finde ich die jetzt... Sondern meistens bei Männergruppen ist es ganz ehrlich erstmal, sollte ich mich fernhalten, sind die betrunken?
Oder?
Ja. Und muss ich die Straßenseite wechseln? Und dann ist mir das Aussehen erstmal egal. Aber gut, ich glaube, wenn man mich fragen würde, okay, bewerte jetzt das Aussehen, würde ich wahrscheinlich sowieso erstmal ein bisschen netter sein.
Das hofft man von sich selber wahrscheinlich. Ja. Aber wenn du jetzt darüber urteilst, ob von denen eine Gefahr ausgeht oder nicht, dann bewertest du das ja trotzdem auch anhand des Äußeren.
Wahrscheinlich Mere-Exposure-Effekt, wobei ich sagen muss, ich finde betrunkene Männergruppen ist egal,
grundsätzlich,
wie alt die sind, ist egal, welche Hautfarbe die haben, ich wechsle die Straßenseite. Mhm. Also da bin ich, da kenne ich nichts. Nee, aber ja, kann natürlich sein, dass man auch sich selber in der Mindtrap wiederfindet. So, ah, die sehen irgendwie, ne, das sind irgendwie Jugendliche, die sehen ein bisschen zu cool aus für mich. Ja, ich gehe mal lieber weg. Mhm. Oder ich sage mir dann, jetzt gehe ich extra da lang, um mir selber zu beweisen, dass die mir nichts tun.
Mhm. Um die Wissenschaft zu widerlegen.
So, ich bin die Ausnahme.
Ich opfere mich.
Ja, ich habe noch einen letzten. Mhm. Und den habe ich nur auch nur aufgeschrieben, weil ich den Namen witzig fand. Und zwar das Fahrradhüttengesetz.
Soll ich wieder schätzen?
Rate einfach mal ins Blaue raus. Ich weiß nicht, ob ich so kreativ bin.
Fahrradhütten?
Das Fahrradhüttengesetz.
Gesetz. Vielleicht, dass man, wenn ein Fahrrad sicher unter einem Dach abgestellt ist, weniger dazu neigt, dass es geklaut wird, als wenn man das so unter freiem Himmel irgendwo abstellt.
Du wirst nicht drauf kommen.
Okay, weil ich dann gebe ich lieber so direkt auf.
What? Es ist quasi das Bike-Shed oder The Bike-Shed-Effekt. Ich habe das übersetzt, weil auf Deutsch heißt es einfach nur Gesetz der Trivialität. Mhm. Und das fand ich, hörte sich nicht so cool an. Deswegen dachte ich mir, Fahrradhüttengesetz finde ich viel cooler.
Damit kannst du mich noch mehr in die Irre führen.
Also Trivialität, also das, was eigentlich egal ist. Und das ist aus der Wirtschaftspsychologie, hat das ein Psychologe quasi in einem, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein anekdotischer, eine Geschichte war oder was er sich ausgedacht hat. Aber dass quasi in großen Firmen, die eine bestimmte Aufgabe haben, dass es schnell passiert, dass sich alle mit Trivialitäten beschäftigen. Und die Geschichte war quasi, es wurde eine Firma gegründet, die ein Atomkraftwerk bauen sollte. Mhm. Ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, lassen wir so stehen, aber die sollten ein Atomkraftwerk bauen und haben irgendwann nur noch darüber diskutiert, aus welchem Material die Fahrradhütte für die Mitarbeiterfahrräder sein soll. Mhm. Genau, ich glaube, das ist eine erfundene Geschichte, die einfach nur zeigen sollte, wie trivial es werden kann. Aber ich glaube, jeder, der schon mal in einer großen Organisation gearbeitet hat, kennt vielleicht das Problem, dass man sich denkt, warum diskutieren wir denn jetzt darüber?
So beliebte Besprechung.
Ja, genau.
Aber kann ich mir irgendwie vorstellen, wie es dazu kommen kann, weil wahrscheinlich dann jeder irgendwann denkt, ja, die anderen machen hier das Wichtige. Und dann nimmt man sich selber davon aus, aber das ist ja eigentlich auch verrückt. Also
ich denke auch, dass es vielleicht auch daran liegt, dass sich über eine Fahrradhütte zu streiten viel einfacher ist als sowas Riesiges wie, wir müssen jetzt hier ein komplettes Atomkraftwerk hinsetzen. Mhm. Eine Fahrradhütte ist halt einfacher, ist näher und dann kann man sagen, alles klar, wir bauen da eine Fahrradhütte hin aus Holz. Was, aus Holz? Aber Holz, das ist Brandschutz. Nee, das geht nicht. Die muss aus Aluminium sein. Ja, aber Aluminium, das sieht total schnell total schäbig aus. Da will ich mein Fahrrad nicht hinstellen. Und so Glas, okay, aber Glas muss irgendjemand sauber machen. Und dann hat jeder eine Meinung dazu. Mhm. Weil das irgendwie jeder kennt, hat jeder eine Meinung zu. Jeder gibt da irgendwie seinen Senf zu. Und dann hat man schon irgendwie so den Salat, dass alle über das diskutieren. Mhm.
Es erinnert mich ein bisschen an ein anderes Phänomen. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht, aber zum Beispiel so eine Unfallstelle oder so, dass wenn mehrere dabei zusehen, wie etwas Schlimmes passiert, dass dann weniger schnell reagiert wird, weil die Leute alle denken, wenn die anderen jetzt nichts machen, dann schätze ich das selber auch als weniger schlimm ein. Oder ja, die anderen werden sich schon kümmern und dass dann im Endeffekt nachher niemand was macht. Obwohl viele bei irgendwas dabei zugesehen haben, wie was passiert ist. Also
ja, das kenne ich auch. Ich glaube, da gibt es aber auch unterschiedliche Studien zu. Es gibt ein Buch, ich habe es noch nicht gelesen. Vielleicht haben wir das, müssen wir mal gucken. Im Grunde gut.
Ja, das haben wir. Ja, auf jeden Fall als Hörbuch.
Das haben wir. Okay, dann hab ich jetzt für mich eine Hörempfehlung und auch für alle anderen. Und ich glaube, da sind so Studien gesammelt, wo quasi auch das, was du gerade beschrieben wirst, wo quasi das Gegenteil gezeigt wurde. Oder dass es halt besonders wichtig ist, gerade in so Extremsituationen, dass Leute miteinander sprechen können. Mhm. Dass man irgendwie kommunizieren kann. Und wenn man nicht kommunizieren kann, dann...
Ja, genau. Das war nämlich auch bei diesem Versuch, dass sie dann in unterschiedlichen Kabinen waren. Und dann so eine Tonaufnahme abgespielt bekommen haben, wo jemand vergewaltigt wurde oder so. Und wenn die sich dessen bewusst waren, dass andere das auch mit angehört haben, dann waren die weniger beunruhigt. Und wenn die aber dachten, sie wären jetzt die Einzigen, die das mitbekommen haben, dass sie dann dachten, okay, jetzt muss ich irgendwas tun. Also,
ja, okay. Ja. Wie lange ist dein letzter Erste-Hilfe-Kurs her?
2 Jahre.
Ah, okay, also auch noch recht fresh. Ich habe letztes Jahr noch einen gemacht. Und da habe ich mir gemerkt, dass wenn irgendwie was passiert und viele Leute nur rumstehen, dass man Aufgaben verteilen soll. Mhm. Weil die Gaffer, die rennen dann weg, weil wenn die nicht wollen, dann gehen die halt. Mhm. Und die anderen dann so, du holst eine Decke, du holst was zu trinken, du wählst den Notruf, du machst das und das, du machst hier und das. Und dann machen die Leute auch tatsächlich was. Also so diese, ich glaube, diese Schockstarre, wenn irgendwie was Schlimmes passiert und du weißt nicht, was du tun sollst. Ich bin ganz ehrlich, ich wäre wahrscheinlich einer von den Leuten, die erstmal da stehen würden, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn jemand mir sagen würde, du gehst jetzt in den Kiosk und holst da eine Flasche Wasser, dann bist du okay.
Dann ist man total dankbar, dass man jetzt scheinbar weiß, was soll ich jetzt tun. Ja.
Auch wenn niemand Wasser braucht.
Ja. So. Ja, schon gruselig, wie wir manchmal funktionieren.
Ja, wir sind halt nur Menschen.
Mhm.
Auch wir haben sehr fehlbare Wahrnehmung in sehr vielen Sachen. Es ist auch super gruselig, wie schlecht unser Gedächtnis, also schlecht in Anführungszeichen unser Gedächtnis ist. Denn halt, das ist jetzt wieder so ein bisschen mehr Lernpsychologie, aber auch vielleicht so eine kognitive Verzerrung, dass wir meinen, uns wirklich gut immer an alles erinnern zu können. Aber jedes Mal, wenn wir uns an etwas erinnern, wird quasi die alte Erinnerung überschrieben. Was natürlich auch zum Beispiel in der Traumatherapie unheimliches Potenzial hat. Also sich an Dinge neu zu erinnern und damit ein Trauma zu lösen, ist zum Beispiel dann eine gute Eigenschaft unseres Gehirns, dass wir uns nicht wirklich immer komplett 1:1 an Dinge erinnern. Aber zum Beispiel ganz, ganz, ganz viele Psychologen sind auch der Meinung, Zeugenaussagen sollten vor Gericht nicht mehr so viel Gewichtung bekommen, weil die total unzuverlässig sind.
Mhm.
Also, weil unser Gedächtnis nicht so gut ist, auch wenn wir felsenfest überzeugt sind. Nee, das war so. Ich weiß das ganz genau. Wir haben eigentlich kaum eine Möglichkeit, nachzuweisen, ob es wirklich so war, es sei denn, es wurde vielleicht irgendwie auf Film aufgenommen.
Mhm. Finde ich erschreckend, weil ich dachte irgendwie immer eher, ja, je öfters ich mich an irgendeine Erinnerung erinnere, desto mehr festigt die sich. Und wenn ich es nicht mehr schaffe, irgendwann mich dran zu erinnern, dann gerät die in Vergessenheit. Und wenn du jetzt aber sagst, nee, je öfter ich mich dran erinnere, desto besser kann ich die dann überschreiben, ist das ja
also
was ganz anderes.
Also quasi, je häufiger du dich dran erinnerst, desto mehr ändert die sich auch.
Mhm. Wahrscheinlich sind es dann einfach große Sachen, die man so oder so nicht vergessen kann. Und dann ist es besser als... Ja, okay.
Also ist ganz spannend. Ich bin selber keine Psychologin. Vielleicht hätte ich das von vornherein...
Keine Garantie hier für
keine
irgendwas.
Keine Garantien, aber das ist zumindest auch in der Kognitionspsychologie, in der Lernpsychologie, wenn es halt so um Lernen, Erinnern, Verstehen geht, dann, dass unser Gedächtnis vielleicht ganz gut Fakten abrufen kann. Aber quasi sich an Situationen erinnern. Also da gibt es wirklich ganz, ganz spannende Studien, wo du dir echt denkst, so, what? Also wo wirklich Leuten irgendwelche Filmsequenzen oder was weiß ich was gezeigt wurde. Und danach wurde gefragt, woran kannst du dich erinnern? Und das zum Beispiel Sachen, die einem selber krass aufgefallen sind, denen überhaupt nicht aufgefallen sind oder dass die überzeugt waren, nee, der hatte auf jeden Fall ein rotes Hemd an, hatte der aber gar nicht.
Mhm.
Und dass man das auch irgendwie, ne, zum Beispiel dann mit so einem Anker-Effekt natürlich auch irgendwie wieder beeinflussen kann. Ja, also es ist schon, unser Gehirn ist sehr spannend, auf jeden Fall.
Aber weißt du, ob sich das nur aufs Langzeitgedächtnis bezieht oder auch aufs Kurzzeitgedächtnis? Weil ich kann mich erinnern, wir hatten so eine Veranstaltung vor vielleicht 2 Jahren in der Mediothek auch. Und da wurde allen
Besuch... Kannst du dich wirklich erinnern?
Ich hoffe. Das ist gemein. Also da wurden dann ganz viele Bilder in einer ganz schnellen Abfolge gezeigt. Und danach dann nochmal die gleichen Bilder, aber immer gleichzeitig mit einem anderen Bild, das nicht gezeigt wurde. Und dann sollten alle immer sagen, ja, welches Bild haben wir vorher gesehen und welches haben wir nicht gesehen. Und da haben wir eigentlich relativ gut abgeschnitten. Also das ist dann so ganz kurz doch immer noch gespeichert gewesen.
Genau, für Kurzzeitgedächtnis, also klar, wenn jetzt jemand fragt, so ich zeig dir einen Affen, eine Blume und ein Haus und jetzt zeige ich dir Affe, Blume, Haus und eine Jacke, dann wirst du dich natürlich erinnern, die Jacke war nicht dabei. Aber das Kurzzeitgedächtnis, also ja, wir können jetzt hier noch ewig weiterladen, weil jetzt geht es in ein Feld, wo ich mich wirklich auskenne.
Okay, umso besser.
Oder wo ich mich besser auskenne, sage ich jetzt mal. Also kannst du dich heute noch an die Bilder erinnern, die da gezeigt wurden?
Nein.
Nee.
Na, also ich denke, dass ich so mir das dann in der Erinnerung wahrscheinlich baue und denke, ja, da war bestimmt irgendwie ein Berg oder so mal zu sehen.
Irgendwas
aber
war
man
da.
Weiß
also
es natürlich nicht.
Für unser Kurzzeitgedächtnis ist das dann tatsächlich ganz gut. Also wenn du morgen eine Prüfung hast und dir heute nochmal alles reinschaufelst, dann ist das gut, um die Prüfung morgen zu bestehen. Aber nicht gut, um wirklich dich lange daran zu erinnern. Also natürlich ist Wiederholung und Aufschreiben und sowas und auf unterschiedliche Arten wiederholen, ist total wichtig für uns und auch um unser Gedächtnis zu trainieren. Aber das ist dann halt wirklich eher das Kurzzeitgedächtnis. Und wenn wir es dann nicht mehr brauchen, nicht mehr anwenden können und vor allem auch nicht verknüpfen können, also übertragen können, dann geht es halt wieder weg. Also warum sollte ich mich in 2 Jahren noch an die 5 Bilder erinnern? Habe ich ja nicht gebraucht, war nicht relevant für mich. Ne? Also so diese ganzen Lerntechniken. Ja, also Prüfung bestehen und wirklich verstehen ist nicht dasselbe.
Sonst habe ich aber auch noch eine etwas persönlichere Frage an dich. Du bist ja jetzt bei uns so die Medienpädagogin und hast dich im Zuge dessen dann mit Pädagogik und jetzt auch mit Psychologie viel beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu einem späteren Zeitpunkt war, dass du da dann auch noch mal so eingestiegen bist, wie das psychologisch am besten funktioniert, wie man mit Kindern dann umgeht, um die irgendwo hinzubekommen. Fühlt sich das für dich dann authentisch an, wenn du weißt, ich wende jetzt die und die psychologischen Erkenntnisse an, um mit den Kindern umzugehen und sehe dann ein besseres Ergebnis? Oder ist das eher so, ja, die machen jetzt das, was du erwartest und das funktioniert dann und du weißt aber, dass du die ja in die Richtung geführt hast. Weißt du, was ich meine?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich freue mich immer, wenn ich nachher denke, mein Plan hat funktioniert.
Aber du hast sie ja dann mehr oder weniger so ein bisschen übers Ohr gehauen.
Du meinst, dass ich sie dann manipuliert hätte?
Ja, genau.
Genau. Also ich bin überzeugt davon, dass auch Kinder merken, wenn man sie manipulieren will. Also das ist, glaube ich, was wir sehr schnell erkennen, wenn irgendjemand uns manipulieren möchte. Und wenn ich mit Kindern oder mit Jugendlichen, mit Erwachsenen arbeite, dann möchte ich schon authentisch sein. Ich möchte niemanden zu irgendwas zwingen. Und ich glaube auch nicht, dass Schema F immer funktioniert. Ich glaube aber, die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, wenn ich folgende Dinge mache, ist einfach wesentlich höher. Also wenn ich zum Beispiel einen Workshop gebe und gerade mit Kindern erstmal alle mit Namen anspreche, so dass die mich gesehen haben und ich die, ich finde, das wirkt Wunder.
Also ja, das ist ein Trick. Aber weil du selber davon wirklich persönlich überzeugt bist, ist es dann ja deine eigene Authentizität.
Genau, und ich glaube auch nicht, wenn jemand dich mit Namen anspricht, dass du denkst so, der will mich manipulieren, sondern so, ah, das ist aber nett, so, ach, ne, hallo Jule, wie geht's dir, ne? So, das ist, wenn wir unseren eigenen Namen hören, sind wir auch automatisch aufmerksamer. Also so, das ist ein kleiner Kniff, der jetzt aber nichts mit Manipulation zu tun hat, sondern einfach ein guter Trick ist, um Aufmerksamkeit zu halten. Und ich denke mir auch so, ich muss niemanden hier manipulieren. Ich habe hier was, einen Inhalt, der ist toll und ich glaube, der macht euch Spaß. Und wenn euch das nicht Spaß macht, dann muss ich euch nicht dazu zwingen. Ich bin ja in einer sehr dankbaren Position, dass ich niemanden bewerten muss, dass ich niemandem Noten geben muss, was mir natürlich die Freiheit gibt, niemanden zwingen zu müssen. Ne? Und meistens selbst, also ich habe das selten erlebt, dass in einem Workshop ein Kind sich wirklich komplett verweigert hat. Vielleicht am Anfang, vielleicht zwischendurch mal kurz bockig geworden Oder irgendwann merkst du selber so, oh, ich glaube, jetzt habe ich die ein bisschen zu sehr mit Informationen überladen, die werden alle unruhig, ich muss jetzt hier mal eine Pause machen. Mhm. Ne, so klar, das passiert. Aber ich habe das selten erlebt, dass ein Kind wirklich sich komplett verweigert und dann hat das meistens einen Grund, auf den ich einfach überhaupt gar keinen Einfluss habe. Mhm. Also dann ist es halt auch so, ja, dann ist es halt leider so. Dann kann ich hier anbieten, wie ich will, aber dann möchte er sie halt einfach gerade nicht. Und ich glaube, das zu akzeptieren und auch einem Kind das Gefühl zu geben, das ist jetzt hier in Ordnung, ich glaube, damit hat man viel mehr gewonnen, als wenn man jetzt sagt so, ah, okay, jetzt nutze ich aber hier den Rhyme-as-Reason-Effekt und erzähle denen jetzt was in Reim. Ich glaube, dann würden die sich auch denken, was hat die Frau heute Morgen geraucht? So, was ist mit der?
Wahrscheinlich. Aber wäre auch mal lustig. Die Aufmerksamkeit hast du dann fürs Erste bestimmt.
Ja, wahrscheinlich kann man das noch so in der Vorschule, Kindergarten, Grundschule kann man vielleicht noch machen. Mhm. Aber ich glaube, wenn die älter werden, denken die sich so, dann warum reimt die ganze Zeit? Mhm. Nee, und dann ist der Spotlight-Effekt, ich glaube, dann ist der wahr, weil du stehst vor allen.
Ja.
Und bist so, hallo Kinder, heute geht es hier um Rinder.
Ja, also ich glaube, man kann sich da schon ziemlich drin verlieren, wenn man dann auch versucht, überall nur noch diese Effekte zu erkennen oder so.
Ja, genau, dann sieht man aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ne? Ja, also von daher kann man sich auch mal ein bisschen zurücklehnen und sich denken, okay, es ist normal und es ist in Ordnung und ich kann ja drüber nachdenken, ich muss es aber auch nicht überinterpretieren. Mhm. Ich meine, es ist ja auch irgendwie schön, wenn du dir denkst, so okay, habe ich jetzt gerade bei der Person den Halo-Effekt und schließe von guten Eigenschaften auf andere guten Eigenschaften oder denke ich wirklich, dass das einfach ein guter Mensch ist?
Mhm. Ich werde es mal beobachten. Also vielen Dank auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe sehr viel mitgenommen heute. Ich hoffe, ihr auch.
Ja, danke, dass ich hier mal meinem Psychologie-Nerd-Thema ein bisschen Bühne geben durfte.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich glaube, wenn du nichts mehr hast, kommen wir dann auch schon zum Ende für heute, oder?
Ja.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Schön, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, dieser Podcast endet in wenigen Sekunden. Bitte denken Sie daran, uns zu abonnieren und bei der nächsten Folge wieder einzuschalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.